Es wäre schön, wenn das jeder, der hier im Raum ist, so aus ganzem Herzen mitsingen könnte, dieses Lied. Darauf vertraue ich, darauf verlasse ich mich, darauf oder daran glaube ich. Ich möchte uns einladen, jetzt mit mir zusammen ein wenig nachzudenken über ein Thema, das mich eine Zeit lang schon beschäftigt hat. Und ich würde es bezeichnen als Reden mit und ohne Worte. Geht das? Reden mit und ohne Worte. Ein Psalm war es, der mich dazu brachte. Das ist der Psalm 19. Und dann würde ich nur einen Vers uns mal so über diese Zeit stellen des Nachdenkens. Das ist eben auch vom David, den wir, wie wir schon heute festgestellt haben, gut kennen aus seinen Schriften. Und im Psalm 19 schreibt der David im Vers 15 eine Bitte, ganz am Ende seines Psalmliedes. Da steht, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Eine schöne Bitte. Eine Bitte, die wir heute lebenden Menschen, die viel später als David leben, eigentlich auch täglich aussprechen sollten. Betet der David doch zu dem Allmächtigen, zum Schöpfergott, und er bezeichnet ihn zuerst als seinen Herrn, den Herrn, den Chef seines Lebens. Ihm und seinen Worten will er gerne gehorchen. Und zum Zweiten nennt er ihn hier seinen Fels. Nicht einen Fels, sondern seinen Fels. Und das sagt uns doch, dass David eine persönliche Beziehung zu Gott hat, auf den er sich felsenfest verlassen kann. Ähnlich wie wir es gesungen haben. Darauf verlasse ich mich. David hat sich felsenfest auf seinen Gott verlassen. Gott verändert sich nie. Und er nennt ihn drittens in diesem Vers, in diesem kurzen Vers, seinen Erlöser. Und weil das Gesetz ihn den David daran erinnert, an seine Fehler und ihm Lohn verspricht für gutes und gerechtes Leben, bittet David den Herrn um Vergebung im Psalm, in dem gleichen Psalm, Vers 13. Von den verborgenen Sünden sprich mich frei, ist seine Bitte. Und er bittet um Bewahrung vor falschen Reden. Lass die Reden meines Mundes wohlgefällig vor dir sein und das Sinnen meines Herzens. Ich denke, das ist wichtig, dass wir wissen, dass die Gesinnung unseres Herzens die Quelle der Worte ist. So wie wir denken, was in unserem Herzen ist, so sprechen wir auch. Und Worte, die wir aussprechen, lassen Rückschlüsse zu auf die Gesinnung in unserem Herzen. Denn wir wissen ja auch und kennen das Sprichwort, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das ist ein weises Wort, eine Volksweisheit, das ist einfach so, das kennen wir. Und jetzt habe ich mir überlegt, was sagt denn das Neue Testament nun dazu, wie wir reden sollen? Und ich möchte uns nur ein paar Beispiele aus dem Epheserbrief sagen, als Denkanstoß lediglich im Kapitel 4 vom Epheser 4. Dort haben wir etwas im Vers 25. Da sind wir jetzt im Neuen Testament, also weit hinter Davids Leben. Und Paulus ermahnt die Christen in Ephesus, legt die Lüge, also alles Falsche und Unwahre ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Das schreibt Paulus an die Christen in Ephesus. Und da bin ich schon stutzig geworden. Die Christen kriegen das geschrieben. Nicht irgendwelche Leute, die mit Gott eh nichts am Hut haben. Legt die Lüge, also alles Falsche und Unwahre ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Und dann die Begründung, denn wir sind untereinander Glieder. Glieder in einem Leib. Und da habe ich mich gefragt, sind wir da auch gemeint? hat es uns was zu sagen. Sicher, wir belügen uns nicht. Legt die Lüge ab. Aber manchmal, denke ich, erzählen wir auch Sachen weiter, indem wir noch eine Sache aufbauschen, was dazu machen. Oder auch etwas Aussagekräftiges weglassen. Und denke ich, so werden Nachrichten vielleicht so an den Kaffeetischen so mit subjektiven Eindrücken gefärbt und rutschen ab in die Kategorie Halbwahrheiten. Nicht ganz richtig, nicht ganz falsch, Lüge auch nicht. Aber wir tun dem Leib der Gemeinde damit keinen guten Dienst, denn wir sind untereinander Glieder. Und beobachtet euch mal selbst, das merke ich bei mir auch, wenn man so im Reden ist, sprechen wir mal wieder vom Kaffeetisch, wie schnell redet man über einen anderen und ist dann auch der Meinung, kommt so in das Fahrwasser rein, wo man sich hinterher sagt, was Gutes war es gerade nicht. Und das tut einem dann wieder leid. Also heißt es aufpassen. Aufpassen, sagt uns Paulus hier mit dem Reden. Seid vorsichtig. Der nächste Vers, eben auch in dem Kapitel 4, Vers 29, Epheser 4, Vers 29. Da lesen wir, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund. Die Worte, die wir reden, sollen gute Worte sein, den Bedürfnissen entsprechend, aufbauen, gut tun. Paulus schreibt zur Erbauung, also zum Aufbau der Gemeinde, damit es vorangeht, Worte sprechen. Ich habe ein paar Gedanken dazu, die ich euch gern vortragen möchte, vom Gerd Goldmann und wie heißt er noch? Gerd Goldmann und Wolfgang Seid. Wolfgang Seid ist auch euch sicherlich bekannt. Und er hat in der Zeitschrift Perspektive etwas geschrieben, in der 5 2008. Das möchte ich euch mal vortragen. Da heißt es, ist dir schon einmal aufgefallen, dass unser Gott ein Gott der Ermunterung genannt wird in Römer 15, Vers 5. Wir haben allen Grund, Gott darin nachzuahmen. Und er fragt, wann hast du das letzte Mal deinen Bruder oder deine Schwester ermuntert und ermutigt? Und die andere Frage, wann hast du selbst einmal aus einer Ermutigung Kraft geschöpft? Und wenn das nicht heute war, ist irgendwas falsch gelaufen. Denn wir werden durch die Bibel herausgefordert, in Hebräer 3, Vers 13, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt. Jeden Tag. Wir stehen in einem so herausfordernden geistlichen Kampf, dass es einfach wichtig ist, dass wir einen gewissen hohen Pegel an Ermutigung haben. Und weil sich Ermutigung auch schnell verbraucht, soll täglich ein kleines Quäntchen immer wieder dazukommen, damit wir immer einen Pegel an Ermutigung bekommen hin und her. Und dann gibt es, wie Sie beiden schreiben, viele, die uns runterziehen, wo ein schnelles Wort eine gute Absicht abwirkt. Da wird von rechthaberischer, lähmender Kritik gesprochen, von distanzierter Lieblosigkeit, alles, was irgendwie genau beurteilt wird, aber keinen Glaubensmut aufkommen lässt. Das sind auch Worte, die eher runterziehen und Initiativen im Keim ersticken, bis sie sogar begabte Leute aufgeben und sagen, bringt nichts. Das schreiben die beiden. Und ich habe gedacht, wir sollten uns lieber von Paulus eine Scheibe abschneiden. Da hat mal einer gesagt, ganze Tintenfässer hat Paulus geleert, nur um Christen zu ermutigen. Entmutigten aufzuhelfen, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und auf unsere Mitgläubigen zu achten, die vielleicht in Not sind. Und da ist die Frage, bemerken wir das eigentlich? Oder sind wir zu beschäftigt? Kümmern wir uns um sie? Helfen wir ihnen? Fragen wir nach? Besuchen wir sie? Ich kann es aus eigenem Erleben sagen, dass es sehr, sehr schön ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich glaube, es geht dir nicht gut. Da hat jemand was gemerkt. Und ich bin auch für dich da. Das ist eine schöne Sache. Und da sollten wir sehr aufmerksam sein. Kann sein, wir fühlen uns ungeeignet, wissen nicht, wie wir das anfangen sollen. Aber wir müssen das machen. Senden wir doch einen Gruß jemanden. Wenn man vielleicht nicht so gut reden kann, dann schreib doch mal eine Karte und teile ihn mit, wir beten für dich. Sag es einfach mal jemandem, dass du glaubst, er macht einen entmutigten Eindruck, ist irgendwie geschafft. Sag Bescheid. Sag, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir den Weg. Zurück nochmal zum Epheserbrief, noch in Kapitel 5, da sind wir schon in 5, im vierten Vers. Da steht sogar, albernes Geschwätz und Witzelei soll nicht bei uns gefunden werden, stattdessen Danksagung. Da ist nochmal eine Wiederholung, sogar im Vers 20, sagt allezeit für alles Gott, dem Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nicht mal albernes Geschwätz und Witzelei soll bei uns gefunden werden. Ja, dafür brauchen wir zum Danksagen Worte, deswegen reden wir, deswegen schreiben wir Karten und Briefe und deswegen singen wir auch, so wie vorhin. Und wenn ich das Thema mir so gedacht hatte, reden mit und ohne Worte, dann wäre das soweit mit dem Reden mit und Worte das, was mir dazu eingefallen ist. Da gibt es noch viel mehr, was wir sagen könnten. Ich wollte noch etwas zu dem Gedanken zum Reden ohne Worte sagen. Und die Frage schon nochmal sagen, geht das? Kann man ohne Worte reden? Und ich würde nochmal zurückgehen zu dem Psalm 19. Vom David seinen Psalm. Und lese uns mal die Verse 2 bis 4. Im Psalm 19. Da steht, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Worte, ohne Rede, mit unhörbarer Stimme. So steht das da. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Wie erzählt man denn? Da spricht man doch. Und das Himmelsgewölbe verkündet, in Klammern predigt, seiner Hände Werk. Das Himmelsgewölbe. Vers 2, wenn wir das so lesen, hat Gott den Himmel nicht wunderbar gemacht? Dieses herrliche Blaue, was wir auch heute dankenswerterweise erleben können, und dazu die weißen Wolken drauf, was ist mir bewusst wahrgenommen, wie der Schöpfer das gemacht hat. Und die unzähligen Sterne am Nachthimmel, ungeahnte Weiten des Weltalls und alle diese Sterne drehen sich nach einem voraus und festgelegten Plan und da kommt nichts durcheinander. Es läuft alles unter Gottes großer und guter Aufsicht. Es gibt ein Kinderlied, das wir früher gelernt und gesungen haben. Weißt du, wie viele Sterne stehen an dem großen Himmelszelt? Weißt du, wie viele Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eins fehlt an der ganzen großen Schar. Da frage ich mich schon, können wir noch staunen angesichts des Ausmaßes von Schönheit am Himmel. im Vers 3 dieses Psalms. Da steht, ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu. Und wir kennen ja die Rede, das sprudelt nur so aus ihm heraus. Das passiert immer dann, wenn die Begeisterung überfließt und man so viele Worte gar nicht hat, wie man gerade sagen möchte. Dann sprudelt es halt. Eine Quelle sprudelt. Oder eine Flasche mit Rollwasser, wenn sie umgefallen ist und man sie aufmacht. Dann sprudelt die auch. Das geht so schnell raus, das geht gar nicht anders. Das sprudelt halt. Und ich denke, so dürfen wir uns das vorstellen in der Bildersprache von David. Ein Tag sprudelt dem anderen die Kunde zu. Sieh doch die Herrlichkeit von Gottes Schöpfung an und glaub ja nicht, dass das alles irgendwo alleine geworden ist aus dem Urknall. Das kann man gar nicht glauben. Und das Ganze geschieht nach dem Vers 4, hier in seinem Psalm, ohne Rede und ohne Worte. Mit unhörbarer Stimme lesen wir. Und wenn ich noch die Verse 6 und 7 anschließe, die Sonne, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich, wie ein Held die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Das ist einfach nur Majestät. Herrlichkeit und Majestät. Und dann habe ich gesehen, dass es nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament hingewiesen wird auf die herrliche Schöpfung, die ohne Worte predigt. Und auf die Konsequenzen, die folgen, wenn man dieser unhörbaren Predigt nicht hört, nicht drauf hört. Nämlich im Römerbrief, das kann man mal nachlesen, ich lese es uns mal vor, im Kapitel 1. Vom Vers 19 an hat der Paulus an die Römergemeinde geschrieben oder an die Leute dort in Rom. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Da lesen wir, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, das Menschen, den Menschen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, muss es erkennen, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, seine göttliche Vollmacht, kann jeder Mensch mit seinem Verstand erfassen, mit den Augen sehen und wahrnehmen. Und es kann jeder Gott erkennen. Das geht, wenn man mit offenen Augen durch diese Welt geht. Aber es ist eben so, dass es viele nicht wollen. Es kann nicht sein, dass das von Gott geschaffen ist. Und das ist die Konsequenz. Vers 20 am Ende im Römerbrief. Sie haben vor dem lebendigen Gott keine Entschuldigung. Begründung, weil sie ihm weder Verherrlichung und Ruhm noch Dank darbrachten. Das ist die Konsequenz. Uns, die wir Christen sind und Gott die Ehre geben, ist es ein Herzenswunsch, dass noch viele solche zunächst Gott abweisenden Leute zu Gott finden und ihn als den Herrn in ihrem Leben kennenlernen und annehmen. Und es ist auch heute unsere Bitte, praktisch so, wie es geschrieben steht, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich auf Gott ein, gib ihm die Ehre. Das ist unser Wunsch. Nun ist es natürlich auch nicht jedem gegeben, sich jetzt auf den Marktplatz hinzustellen, in Chemnitz vielleicht, oder ein Einkaufscenter und eine Predigt zu halten, so wie es der Petrus gemacht hat, oder auch der Paulus auf dem Areopag. Es ist halt nicht jedem gegeben, mir auch nicht. Aber es hat einmal einer einen schönen Satz geprägt, den ich gern weitergeben möchte. Da heißt es, ich werde nicht reden, wenn ich nicht gefragt werde. Aber ich werde so leben, dass ich gefragt werde. Das ist das, was ich gerne für mich und euch als Merksatz nehmen möchte. Ich werde nicht reden, wenn ich nicht gefragt werde, aber ich werde so leben, dass ich gefragt werde. Und das ist eine gute Möglichkeit, durch seine Lebensart geprägt vom Glauben an Jesus, zunächst ganz ohne Worte zu predigen. Und dazu beschreibt Petrus die Voraussetzung in einem und auch den weiteren Verlauf im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 15. Haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Das ist das Erste. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber der Rechenschaft von euch fordert. Das Zweite. Und als Drittes, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. 1. Petrus 3, Vers 15. Den Herrn, den Christus in unserem Herzen heilig halten. Jederzeit bereit zur Verantwortung, wenn dich einer fragt, Rechenschaft fordert über dein Leben, warum du so lebst und nicht anders. Aber nicht von oben herab, sondern mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und eine zweite wortlose Verkündigung habe ich noch gefunden, die ohne Worte auskommt. Die steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3. Da schreibt der Paulus den Korintherchristen: Von euch ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid. Von euch ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid. Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen, ist eine große Aufgabe. Und es kann gut sein, dass es uns geht wie dem Mose, dass Mose sagt zu Gott: Ich bin kein Mann der Rede. Entschuldige mal, da brauchst du jemand anders. Da bin ich nicht richtig. 2. Mose 4, Vers 10, wer es nachlesen möchte. Aber Mose lernte halt in der Nähe Gottes, was er braucht, um das Volk Israel dann zu führen bis zu dem Ziel hin. Und ich denke, das ist auch heute noch der Weg, wie jemand, der den Herrn dienen will, das Notwendige empfängt aus der Nähe des Herrn. Aber um Menschen für Jesus zu gewinnen, braucht es nicht als erstes Redegeschick. Das ist nicht zwingend das Erste, sondern vielmehr Weisheit und Leitung Gottes, der allein den rechten Augenblick und die rechte Art schenken kann. Zum richtigen Augenblick, die richtige Art und dann auch das richtige Wort. Das Reden kommt dann immer später. Erstmal kommt die Art, dein Leben, so wie du als Christ lebst. Und die Menschen müssen erst einmal verantwortlich oder merken, dass sie verantwortlich sind vor Gott für ihr Leben und dass sie bei ihm in der Schuld stehen. Leider ist es eben so, dass viele heute weder an Gott noch an den Teufel glauben. Auch die Bibel kennen sie nicht. Gottesfurcht ist für sie ein unbekannter Begriff. Wer könnte sie zum Umdenken bringen als nur Gott? Paulus vergleicht das Evangelium, das die Korinther durch seinen Dienst empfangen haben, mit einem Brief, den er in ihre Herzen geschrieben hat. Ihr Leben hat sich praktisch seitdem sichtbar verändert. Seitdem sie ihr Leben Jesus übergeben haben und Christen geworden waren, hat ihr ganzes Verhalten sich verändert und die Leute haben das gemerkt. Es war sichtbar geworden an ihrer Art, wie sie gelebt haben dann. Und es konnte jeder praktisch ablesen, was Christus Jesus in ihrem Leben gewirkt und verändert hat. Und deswegen schreibt der Paulus, dass sie ein Brief Christi sind. Ein Brief, den die Menschen lesen konnten, selbst wenn noch gar kein Wort gesprochen war. Also ein Reden ohne Worte wäre so ein Brief. Jetzt hat mal jemand gesagt, ganz treffend: Die Leute lesen eher weniger die Bibel, aber sie lesen uns. Uns Christen, die danach leben, nach der Bibel. Im Alten Testament war es Daniel, der uns hier ein Vorbild sein kann. Daniel war ja weggeführt, in babylonische Gefangenschaft geraten. Und er hat sich aber vorgenommen, auch in dem fremden Land Gott treu zu sein. Also ganz unbedingt treu zu sein. Egal, wo er hinkommt. Und Gott hatte sich zu diesem Entschluss bekannt, hatte ihm Gnade und Barmherzigkeit geschenkt. Und er ist praktisch aufgestiegen, hat eine hohe Position im fremden Land gehabt, unter fremden Herrschern. In Wahrheit diente er dennoch seinem Gott. Dort in dem fremden Land. Und wir kennen die Geschichte sicherlich, als er immer wieder hochging in sein Haus, dreimal am Tag betete, obwohl das eigentlich verboten war. Aber seine ganze Art, sein Leben ist in der Umgebung bekannt geworden. Man hat ihn beobachtet und Daniels Überzeugung ist nicht unbemerkt geblieben. Und ich will uns sagen, dass wir auch heute unter Beobachtung stehen als Christen. Unsere Umgebung nimmt wahr, wem wir im Herzen dienen, wem unser Herz gehört. Und ich denke, dass wir auch von Daniel dann lernen dürfen, von diesem Daniel, dass er in seinen ganzen Abhängigkeiten, auch wir in unseren Pflichten, auf der Arbeit, in der Schule und überall, wo das ist, dass wir überall unseren Herrn im Herzen haben, haltet den Herrn, den Christus, heilig in euren Herzen. Von daher entscheiden wir, von daher leben wir und wollen in allen Lebensumständen, so wie Daniel, in allen Lebensumständen ihm dienen. Und es wird bemerkt werden. Dann könnten wir in unserer Umgebung ein Zeugnis sein für unseren Gott. Und das wird nicht unbemerkt bleiben. Wir glauben gar nicht, wie sehr wir unter Beobachtung stehen. Wie die Leute eigentlich wissen, wie Christen sein sollten. Mehr als du denkst. Und ein überzeugendes Leben ist heute viel mehr wert als das ganze Reden, was du versuchst. Und es ist so, dass wir wirklich mehr oder weniger jeden Menschen beeinflussen, den wir sehen, mit dem wir in irgendeiner Weise zu tun haben, auf den wir zugehen, mit dem wir vielleicht auf Arbeit zusammen sind. Und da kann man nur sagen, sei umsichtig, um ein Brief Christi zu sein. Ich will einen Merksatz dazu noch sagen. Der hat mir auch gefallen, den gebe ich gerne weiter. Predige das Evangelium zu jeder Zeit. Und wenn es nötig ist, dann benutze dazu Worte. Predige das Evangelium zu jeder Zeit. Und wo nötig, benutze dazu Worte. Und das sei unsere tägliche Bitte, die schon der David vorgetragen hat in seinem Psalm 19. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Gott, mein Fels und mein Erlöser.